Auf Zeit, der Promedis24-Podcast für Menschen aus der Zeitarbeit. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute sprechen wir nicht über Recruiting, die klassische Zeitarbeit oder Bewerbungen, denn heute geht's um Menschen. Guido begleitet seit sehr vielen Jahren Mitarbeitende, Teams und Führungskräfte. In dieser Zeit hat er unzählige Gespräche geführt, schwierige Entscheidungen getroffen und erlebt, wie unterschiedliche Menschen mit Herausforderungen umgehen. Deshalb wollen wir heute einmal zurückblicken. Was lernt man denn eigentlich über Menschen, wenn man seit über 20 Jahren führt. Schön, dass du da bist, Guido.
Hi, schön, dass ich da sein kann, Philipp. Das ist ein spannendes Thema, begleitet mich schon mein halbes Leben lang und ich bin total gespannt auf deine Fragen und hoffe, dass ich den Zuhörern und Zuschauern irgendwie Mehrwert bieten kann heute.
Ich muss schon sagen, danke, dass du es heute auf jeden Fall einrichten konntest. Wie man sieht, oder die Leute, die uns zusehen, sieht man, du bist unterwegs. Hat auch vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass du auch eine Führungskraft bist. Aber ich möchte mit dir direkt am Anfang starten. Erinnerst du dich eigentlich noch an deine ersten Jahre als Führungskraft?
Oh ja, sehr gut, sehr gut. Das war eine ganz spannende und ich glaube auch die herausforderndste Erfahrung, die man als Führungskraft machen kann, weil ich zum damaligen Zeitpunkt bei der Bundeswehr war. Und ich war, wer sich so ein bisschen bei der Bundeswehr auskennt, ohne jetzt in Teilstreitkräfte zu gehen, aber es gibt Dienstgradgruppen. Ja? Mhm. Es gibt Mannschaftssoldaten, dann gibt es Unteroffiziere mit und ohne Portepee und dann kommen die Offiziere, Stabsoffiziere und Generale. So. Und dann gibt es einen Staatssekretär und dann einen Verteidigungsminister und dann bist du am Ende. Also ich fange mal ganz unten in der Nahrungskette an und wenn ich Nahrungskette meine, dann meine ich das auch so. Bei der Bundeswehr, da war ja das Prinzip von die Auftragstaktik, man sagt langläufig Befehl und Gehorsam, ja, und ja. Genau so lief das auch, ja. Also der Schnellste auf dem Sportplatz, der wurde am schnellsten befördert und das sagte aber gar nichts über seine Führungsqualitäten aus. Hat sich heute geändert. Was war aber für mich die eigentliche Herausforderung? Ich war Wehrdienstleistender, also da gab es die Wehrpflicht noch, die jetzt ja aktuell wieder diskutiert wird. War Mannschaftsdienstgrad, Gefreiter, ich war Hauptgefreiter. Hauptgefreiter. Und tatsächlich habe ich dann die Unteroffiziersschule besucht. In Münster war das damals. Und dann wurde ich nach einer gewissen Dienstzeit und Bestehen dieses Unteroffizierslehrgangs auch zum Unteroffizier ernannt. Und dann stand ich da plötzlich vor einem Haufen von Menschen. Es waren damals in meinem Teilbereich 15 Soldaten, die die Nacht zuvor im gleichen Dienstgrad wie ich unterwegs waren. Wir waren über Monate zusammengewachsen als, glaube ich, ganz cooler Haufen. Und dann musste ich quasi über Nacht mit der Beförderung, und das war noch ganz starr mit Siezen und so, zumindest dann, wenn andere Führungskräfte anwesend waren, denen erklären, wie die Welt funktioniert. Und dann hatten die mir zu folgen. Und wenn ich meine, mir zu folgen, dann war das so, weil ich habe ja Befehle, Befehle erteilt. Ja. Das war nicht heute, könntest du bitte mal und es wäre total schön, wenn du doch hier mit deiner Idee, nein, dann war das danke für deine Gedanken und zurück zu meinem Plan, auf geht's. Ne? So, und die größte Herausforderung war nicht, weil führen konnte ich ja, das habe ich ja gelernt und zwar unter Extremsituationen oder zumindest mal nach damaliger Wahrnehmung Extremsituationen unter körperlicher Belastung bei Nacht und Nebel, Krach, Lautstärke unter Beschuss, ja, und dann funktioniert man halt einfach, aber tatsächlich den gedanklichen Switch hinzubekommen. Ich führe jetzt meine alten Kameraden, die vorher das Gleiche getan haben wie ich und denen ich überhaupt nichts zu sagen hatte. Ne? Und das war wirklich eine spannende Zeit und das hat tatsächlich auch die meiste Energie gekostet. Ein Jahr lang ungefähr hat es gedauert, bis die dann aus der Bundeswehr ausgeschieden waren oder selber befördert wurden oder die Kompanie verlassen haben und dann wieder neue nachkamen, für die ich von vornherein der Herr Unteroffizier war. Ja? Mhm. Oder der Herr Stabsunteroffizier oder der Herr Feldwebel, der Herr Oberfeldwebel oder was auch immer. Und das war auf jeden Fall eine spannende Zeit. Das war eine geile Zeit, weil ich da wirklich auch gelernt habe, dass der Dienstgrad oder auch die Funktion oder die Position so gar nichts mit Menschen macht, außer weil sie in einem System leben und arbeiten, in denen der Dienstgrad entscheidend ist über das, was sie zu tun haben oder zu lassen haben. Aber Akzeptanz in der Führung bekommst du nur durch Persönlichkeit, Erfahrung und durch Können. Ja.
Ich wollte gerade sagen, super spannend, ne? Wenn du jetzt sagst, von heute auf morgen, ihr wart alle in der gleichen Position und von heute auf morgen bist du irgendwie dabei zu sagen, okay, jetzt gebe ich quasi den Ton an. Man muss sich aber auch irgendwo den Respekt natürlich der anderen dann auch total schnell verdienen. Und natürlich aber auch dem über dir das auch noch gerecht werden, genau, dass du quasi deine Position erfüllst. Aber andere ja quasi, ja, dich als Lead sehen. Ja. Wie hat sich denn dein Blick auf Menschen verändert? Genauso von damals quasi zu heute?
Also mein Blick hat sich ja in vielerlei Hinsicht verändert. Damals war das einfach hineinfinden in eine Rolle. Also ich war damals Anfang, Mitte 20, ja, und hatte am Wochenende wirklich, wenn man dann den privaten Guido Wollsiefer gesehen hat, der hatte so gar nichts mit Führung zu tun. Das war einfach nur Spaß haben, ja, mit den Freunden und unterwegs sein, egal wie lange es dauert, am nächsten Tag geht's weiter. Ja, und ja, das war wirklich eine wilde Zeit. Ich glaube, das Ganze
glaube ich, sehr gerne, dass das eine wilde Zeit war.
Ja, also daran merkte ich halt einfach, dass ich wahrscheinlich in einer Führungsrolle angekommen war, also nichts umsonst. Also das ist so ein Spruch, der mir immer noch heute auch, den ich manchmal heute noch verwenden würde, wenn es nicht durch gesellschaftlichen Wandeln und das Konzept modernerer modernere Führungskonzepte einfach nicht mehr, ja, das passt halt nicht mehr in unsere Zeit, ja. Aber jemandem auch mal sagen zu müssen oder zu dürfen oder selber auch anzuerkennen, dass der Anzug, den ich da trage, mir vielleicht noch eine Nummer zu groß ist. Dass Führung auch bedeutet, dass man anerkennen muss, dass die Erfahrung, also die fachliche Erfahrung, die einen vielleicht qualifiziert in der persönlichen Entwicklung, weil man sich für einen Weg entschieden hat, der mit Führungsaufgaben verbunden ist, weil nicht jede Entwicklung ist mit Führung verbunden, auch bedeutet, dass man sich in diese Rolle hineinfinden muss und dass man nicht davon ausgehen sollte, dass nur weil ich eine gewisse Funktion bekleide, an die direkt Führungsverantwortung gekoppelt ist, weil es in der Stellenbeschreibung drin steht oder weil es in einem Organigramm so erkennbar ist, dass sich daraus automatisch ergibt, dass mir Menschen folgen. Ich habe tatsächlich am Anfang meiner Führungskraftkarriere geglaubt, nur weil ich eine Funktion bekleide, reicht das aus, damit ich Menschen hinter mich bringe. Und ich glaube, was mir geholfen hat, war immer meine Haltung zu Themen. Verlange von niemandem etwas, was du selbst nicht bereit bist zu tun. Ja. Und in dem Moment, ich kann das ja nur für mich sagen, wo ich genau das lebe, also hands-on unterwegs bin und sage, ja so, komm, ich zeig dir, wie das funktioniert. Ich weiß, was du zu leisten hast. Oder ich verstehe, welche Herausforderungen dir in deinem Alltag begegnen und ich versuche das in meiner Führungsverantwortung, die sehr vielschichtig sein kann, zu berücksichtigen bei den Aufgaben, die ich dir zuteile oder der Verantwortung, die ich dir übertrage oder Dinge, die ich delegiere, dann glaube ich, erst wird Führung oder dann bin ich verantwortungsvoll in meiner Führungsrolle. Ich bringe dir mal ein Beispiel. Und das ist so, dass die Frage war ja, wie hat sich mein Blick auf Menschen verändert? Also ich muss ganz klar sagen, gehen wir erstmal dahin, danach bringe ich dir das Beispiel. Wenn ich das Ganze mal rein hierarchisch betrachte, wie so ein Organigramm, dann gibt es ganz oben, nehmen wir mal außen rum die Gesellschafter, die haben die haben das Interesse Return on Invest. Punkt. Ja, die wollen Geld sehen für ihre Investitionen und dann setzen die einen Geschäftsführer ein oder sind selbst geschäftsführende Gesellschafter. So, und das ist ganz oben an der Spitze. Und die Person verantwortet alles, was in dieser Organisation, nennen wir es Prometheus 24, passiert. Und die haftet auch dafür, im Zweifelsfall. Und dann setzt so ein Unternehmer oder Gesellschafter oder auch die Geschäftsführung Hierarchiestufen ein oder Verantwortungsstufen oder Führungsebenen ein. Ja? Obere Führung, mittleres, unteres Führungsebene. Und so bildet sich so ein Organigramm aus. Und dann hast du tatsächlich in deiner Führungsrolle immer eines, was du bei dem Blick auf die Menschen beachten musst. Du bist in der Regel relativ einsam in deiner Position, ja, weil ja, es gibt vielleicht an einem anderen Standort oder in einer anderen Region noch jemand, der die gleiche Funktion innehat, also eine vergleichbare Führungskraft, aber die hat natürlich auch in ihrem Alltag andere Dinge zu tun. So, und dann gibt's
andere Menschen, Dinge zu tun, ja.
Ja, und dann gibt's Menschen, die man führt. Und die sind so unterschiedlich wie unsere Gesellschaft. Ja, da gibt's High-Performer, im besten Fall intrinsisch motivierte Menschen, denen brauchst du nur den Weg oder das Ziel zu erklären. Die wissen genau, was sie zu tun haben und die sind erfolgshungrig oder zielorientiert, zielfokussiert und die machen einfach. Und das sind die Menschen, die man in so einem Unternehmen braucht. Und dann gibt es aber auch Menschen, und die braucht man ganz sicher auch, denen fehlt genau diese intrinsische Motivation. Für die ist es ganz wichtig, dass sie mit neuen Aufgaben immer wieder eine Anleitung bekommen oder dass man ihnen Ziele vielleicht auch nochmal herunterbricht oder in ihre Sprache übersetzt. Und damit meine ich nicht eine Fremdsprache, sondern auf ihrem Leistungsniveau, in ihrem Kosmos, in der Art und Weise, wie sie sich selbst in dieser Organisation bewegen, einfach die Transferleistung zusätzlich bringt oder die man vielleicht auch mal unterhaken muss und sagen, komm, ne, also ich trage sie nicht zum Jagen, ne, das auf gar keinen Fall, das wäre eine schlechte Führungsleistung. Aber dass man ihnen schon hilft, die Dinge einfach zu tun, die sie tun wollen oder müssen. Und jetzt wollen und können, das ist halt tatsächlich etwas, was ich mit dem Blick auf zu führende Mitarbeitende mit den Jahren schmerzlich gelernt habe, dass ganz oft sich der will und nicht kann, von dem, der eigentlich könnte, aber nicht will, nicht immer so leicht unterscheiden lässt.
Da würde ich nämlich gern mal einsteigen, weil für mich ist natürlich total wichtig. Du hast ja jetzt so viel Erfahrung schon. Wir haben gerade darüber gesprochen, 20 Jahre. Und für mich ist natürlich sehr interessant zu sehen, dass du natürlich schon mit so vielen Menschen zu tun hast und offensichtlich auch die Erfahrung, erzählst ja gerade, mitbringt. Wer bringt welche Eigenschaften mit oder sonstiges. Aber gibt es denn so die eine Eigenschaft, die erfolgreiche Menschen gemeinsam haben? Weil man kann ja zum Beispiel auch sagen, der eine hat eher Talent, der andere hat eher die Einstellung. Kannst du das runterbrechen oder muss man das wirklich individuell betrachten?
Also ich glaube, das ist sehr individuell. Ja, ich glaube, es gibt erfolgreiche Menschen, die sind durch Zufall erfolgreich geworden, weil es keinen besseren gab. Also das muss man leider auch immer wieder feststellen. Das ist je nachdem, in welcher Struktur du arbeitest. Nimm mal die klassische deutsche Behörde. Ja, also wir brauchen zum Beispiel in der deutschen Rentenversicherung 67.000 Beamte und öffentliche oder Angestellte im öffentlichen Dienst, um null erwirtschaftetes Kapital irgendwie so zu verteilen, dass jeder ein bisschen bekommt. Ja, unsere Kameraden unsere europäischen Nachbarn in Skandinavien, ich glaube, das ist Schweden oder Norwegen, bin ich mir jetzt nicht sicher, die machen mit 160 Beamten, investieren sie die Einlagen aus der Sozialversicherung so, dass sie am Ende auch noch richtig Asche verdienen und das Jahr für Jahr und die einfach eine gesicherte Rente haben. So, jetzt kann man sich fragen, ist es die Gesetzgebung oder ist es die Führungskraft vor Ort? Und die Führungskräfte sind unsere Politiker oder es sind die Behördenleiter oder die Abteilungsleiter, die null Innovationskraft da reinbringen. Aber wenn man sich jetzt mal so eine Beamtenbesoldungstabelle anschaut, die verdienen dann B14, also die gehen mit 10, 11, 12.000 Euro nach Hause oder so ein Staatssekretär und da fragt man sich, sind das gute Führungskräfte? Ich glaube, nein. Die sind halt einfach nur Führungskräfte, weil sie dahin befördert wurden. Ja, da kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren. Es tut mir total leid an die Beamten dieser Welt. Es gibt tolle Beamte und auch tolle Führungskräfte unter Beamten. Habe ich ganz viele kennengelernt. Aber wenn man sich das einfach mal unter betriebswirtschaftlichen Aspekten betrachtet, dann muss man in solchen Strukturen mindestens mal hinterfragen, ob man diese Führungskräfte mit erfolgreichen Führungskräften aus der freien Wirtschaft vergleichen kann. Und ich glaube, um das jetzt einfach mal auf so den Mittelstand oder unsere Branche herunterzubrechen oder auch jeden anderen Mittelständler oder geschäftsführenden Gesellschafter, der eigenes Kapital in so ein Unternehmen eingebracht hat, warum sind die erfolgreich? Weil der deutsche Mittelstand, also der Mittelstand in der Bundesrepublik Deutschland, immer Wille zum Erfolg, Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für andere und teilweise auch Innovationskraft und Ideenreichtum gepaart mit Umsetzungswillen und Umsetzungsfähigkeit und Umsetzungskraft gepaart zu einem unvermeidbaren Erfolg führt. Ja, weil ich erinnere mich da einfach an die Corona-Zeit. Wir hatten das ja in einem anderen Thema auch schon mal in unserem Podcast. Ja, ich glaube, was uns als Führungskräfte zu diesem Zeitpunkt, da war ich ja ganz neu bei Promedis auch, ausgezeichnet hat, oder nimm mal Franzi, unsere heutige Geschäftsführerin, die damals Gebietsleitung, also Area Managerin Ost war, sie hat genauso wie ich oder auch die Kollegin aus der Region Nord seinerzeit, die haben einfach gesagt, so, Zeitarbeit geht gerade nicht, weil der Lockdown Überlassungen in unsere Primäreinsatzfelder nicht erlaubt. Also schlafen wir eine Nacht drüber, dann machen wir halt Corona-Testzentren auf. Und zack, wir waren erfolgreich. Wir haben einfach gemacht. Mhm. Wir haben uns mit einem Nein nicht zufrieden gegeben und wir haben Lösungen gesucht und die einfach in die Umsetzung gebracht. Und da hatten wir ganz tolle Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund, die letztendlich nicht in der Führung waren, aber in der Verantwortung für andere Aufgaben. Und die haben mit an einem Strang gezogen. Warum? Weil wir als Führungskräfte diesen Spirit auch in die Gesellschaft gebracht haben. Sagen so, Aufbruchstimmung. Wir gehen jetzt einfach einen neuen Weg, weil ein anderer da stehen bleiben, ist der Tod. Wir müssen jetzt was tun. Und ich glaube, das zeichnet Führungskräfte aus, dass sie vor allen Dingen dann, wenn es ruppig, unangenehm oder vielleicht auch wie hat das gestern, habe ich in den Medien gestern gesehen, da war ein Interview, genau, da hat man eine Mittelstandstagung, war dort und da hat eine ZDF-Reporterin eine Unternehmerin da gefragt, wie sie denn so das aktuelle Geschäftsklima bewerten würde. Und da hat sie gesagt, besäufniserregend.
Ja? Also, ja, das habe ich auch gesehen.
Und wenn es besäufniserregend wird, dann ist es die Aufgabe einer guten, erfolgreichen Führungskraft, Ruhe auszustrahlen. Ja, und das ist das, was wir, also das macht Franzi in hervorragender Weise. Das sind aber auch in dieser Unternehmensgruppe, der wir angehören, die Top Holdings, ganz viele tolle Führungskräfte in auf dieser Ebene, die mit uns in direkter Linie kommunizieren. Egal wie schwierig die Marktbedingungen sind, wir strahlen Ruhe aus und wir geben unseren Kolleginnen und Kollegen, die wir zu führen haben als Führungskräfte, Sicherheit und Orientierung. Ja, damit die ganz unbesorgt ihren Job machen können. Mit Klarheit, mit Zielen, mit ständigen Korrekturen auf dem Weg zum Ziel. Das zeichnet eine Führungskraft aus. Und deswegen bin ich gerne Führungskraft. Warum? Weil ich die Verantwortung bereitwillig übernehme. Nur weil irgendjemand anders gerade in den Sack haut, heißt das noch nicht, dass ich zu Hause bleibe. Dann geht es erst richtig rund.
Dann geht's jetzt richtig los. Jetzt hast du ja schon wahnsinnig viele Dinge angesprochen, gerade natürlich auch der Punkt Ruhe bewahren in schwierigen Situationen. Ich meine, wir sind ja alle irgendwo in der Arbeitswelt um uns herum mit Führungskräften haben wir zu tun. Ne? Entweder sind sie über uns oder neben uns oder wie auch immer, in jeglicher Position, wie man ist. Warum entwickeln sich manche Menschen enorm weiter und andere kaum? Was glaubst du? Ist es irgendwas, was man lernen kann? Zum Beispiel auch gerade dieser Punkt Motivation, was du jetzt auch gesagt hast, denn Thema Corona. Kann man sowas erlernen oder muss das von innen kommen?
Das kommt, also natürlich im besten Fall haben wir Vorbilder oder haben in irgendeiner Form mal irgendwas gelernt, was wir in einer Situation, in der wir es brauchen, abrufbar ist. Ne? Schubladendenken. Ja? Das ist, wir speichern unzählige Informationen unbewusst ab und wissen gar nicht, was wir alles wissen. Ja, und erst durch Übung und durch häufig auch, das ist ja in unserer Natur veranlagt, Stresssituationen setzen ungeahnte Kräfte, Energien, Ideen, Innovationskraft frei. Also wir Menschen oder die Menschheit hat sich ja nur entwickelt in dem Moment, wo es nicht mehr weiterging oder wo, keine Ahnung, der Eisbär mich auf der Scholle gejagt hat. Ja, dann habe ich vielleicht das Schwimmen gelernt. Keine Ahnung, weil gut, ist bei einem Eisbär eine scheiß Idee, aber ja.
Aber du, wenn du es gelernt hast.
Oder es war kalt und wir haben überlegt.
Was war, haben wir.
Ja, genau. Oder wir haben Feuer gemacht oder irgendwas in grauer Vorzeit. Ja, aber du verstehst, was ich meine. Ich glaube, dass man sich, also dass jeder Mensch sich weiterentwickelt. Ja, unweigerlich, weil und die größten Evolutionssprünge macht der Mensch, ja, für sich alleine oder gesellschaftlich oder wie auch immer, in Krisensituationen. Ja, in schwierigen Zeiten. Und schwierige oder herausfordernde Zeiten, Momente oder Situationen, die können, wenn man richtig gepolt ist, tatsächlich für einen enormen persönlichen Entwicklungsschub ja, führen, ja, das fördern. Und ich glaube, dass sich nachher diejenigen zu Führungskräften entwickeln können und werden, die sich genau dafür entscheiden. Ja, ich glaube, man kann ja auch eine tolle Karriere oder persönliche oder fachliche Entwicklung nehmen, wenn man sagt, hey, ich will gar nicht führen, sondern ich will vielleicht beratend tätig sein. Ja, dann führe ich eben nicht, aber dann bin ich der Beste am Brett. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was Führungskräfte, das ist auch der Blick auf mich selber, was ich wirklich einfach lernen musste, weil die meisten Führungskräfte können schwer loslassen. Ja, der übliche Weg ist ja, dass man irgendwie fachlich in einem Bereich ganz gut war, sich dann weiterentwickelt, dann übernimmt man Verantwortung für ein Team oder so und dann ist man vielleicht immer noch gut in dem, was man tut und dann kommen neue, junge, dynamische Kolleginnen und Kollegen, die mit ganz anderem theoretischen Wissen ausgestattet sind, die vielleicht andere Lernsysteme genießen konnten, die auch technikaffiner sind, ja, und die sind auf einmal so gut in dem Fachbereich, den ich selber verantworte, dass sie mir fachlich vielleicht überlegen sind. Und die gute Führungskraft, die erkennt das und nutzt das für den Erfolg der Organisation und sagt, hey, du bist richtig gut, du kriegst von mir alles, was du brauchst, damit du noch besser werden kannst und ich gebe das Wissen, was ich habe, an euch alle weiter, damit ihr euch alle weiterentwickelt, ich fördere euch und kann mich dann anderen Aufgaben widmen und mich selber wieder weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, entscheidend für eine gute Führung. Nicht jeder Vorstandsvorsitzende eines Automobilkonzerns weiß, wie man ein Auto baut, muss der auch nicht. Ja, weil dafür gibt es ja andere. Ne?
Ich glaube, das sind genau diese Themen, die sich, glaube ich, jeder wünscht bei einer Führungskraft, einfach das zu hören, zu sagen, hey, ich sehe dein Potenzial, ich möchte es weiterentwickeln, ich möchte es auch fördern. Was glaubst du, was erwarten Menschen denn heute eigentlich von einer guten Führungskraft?
Ich glaube nicht immer das Richtige. Das muss man leider sagen. Ja, also das begegnet mir ja auch nicht selten in meinem Alltag. Zum Glück sind die richtigen Erwartungen bei uns im Unternehmen an eine Führungskraft viel häufiger in unserem Alltag spürbar und sichtbar und auch fühlbar, erlebbar, als eben diese weniger positiven Mindsets, die einem so begegnen. Ja, also ich bringe mal ein Beispiel aus gar nicht so alter oder so ferner Vergangenheit. Da haben wir eine Person an einem Standort bei Promedis 24 beschäftigt, die wusste, weil sie die Stellenbeschreibung kannte, die Stellenausschreibung kannte, weil sie ein zweites Bewerbungsgespräch mit mir hatte und ich neige sehr stark dazu, eben nicht den Job als geilen Job zu verkaufen, sondern warum, was brauchen wir bei Promedis 24 oder in dieser sehr agilen Zeitarbeitswelt? Wir brauchen Resilienz. Ja, also du musst echt ein dickes Fell haben, ja. Und das schaffst du entweder nur durch Erfahrung oder weil du so schon durch zur Welt gekommen bist, ja, oder vielleicht auch viel erlebt hast, oder aber mindestens mal den Willen dazu hast, dir das anzueignen, ne? Dazu musst du natürlich auch von der Psyche her entsprechend geeignet und stabil genug sein, damit man das kann, weil wir arbeiten ja nicht mit einem Produkt, sondern wir arbeiten mit Menschen. Ja? Und Menschen brauchen wir, damit wir unsere Dienstleistung, Arbeitnehmerüberlassung betreiben können. So, und dann ackerst du Wochen, Monate, teilweise Jahre lang an einem Knackkunden und irgendwann ruft er an und sagt so, Wolsifer, jetzt hast du mich. Weil jetzt habe ich ein Problem, jetzt brauche ich dich. Und dann sage ich, super, da habe ich den richtigen Kollegen für dich. Ich habe da ganz, ganz tollen, motivierten, super Typen, der kann dies und jenes, genau das, was du brauchst. Und weil du es bist, ich komme auch am ersten Einsatztag noch mit und einen zweiten Kollegen habe ich auch noch. So, und dann ist der eine krank und der nächste, der hat sich verlaufen. Und dann sagt dein Kunde, an dem du 2 Jahre lang gearbeitet hast, dem du erzählt hast, wie toll du das alles machst für ihn, und du kommst dann mit so einer Nullnummer um die Ecke. Und das muss man halt aushalten können. Ja, das muss man einfach aushalten können. So, und jetzt kommt dann diese Person, von der ich jetzt sprach, und sagt mir im Gespräch, wir haben ein AC gemacht, wir haben einen Disk-Test gemacht, wir haben wirklich alles gemacht, um wirklich auch auf Nummer sicher zu gehen. Und erklärt dir dann, weil die Person sehr positiv auch war in ihrem ganzen Mindset, und dachte ich, ey, genau sowas brauchen wir. Die Person ist tatsächlich auch ganz gut geeignet, um sich da auch in diesem Bereich entwickeln zu können, hat auf jeden Fall eine gute Art, mit Menschen umzugehen, sehr positiv gestimmt, kennt den Bereich Soziales aus der Vergangenheit, hat in dem Bereich auch einen Hochschulabschluss. Perfekt, ja, sie weiß, worum sie spricht. So, dann kommt das Erste und dann stellst du fest, trotz klarer Botschaft, ist ein harter Job, ja, aber kann Spaß machen, trotz transparenter Darstellung, was sind deine To-Dos, halben Tag Vertrieb, halben Tag Mitarbeiterbindungsarbeit, ja, 2 Wochen da, sagt, nee, Vertrieb will ich nicht. Ja, da könntest du aus dem Fenster springen. Ne? So, und, ja. So, und das sind dann, und dann begegnen dir solche Menschen jeden Tag und richten dann die Erwartungshaltung an die Führungskraft, dass man das Jobmodell für sie komplett umkrempelt, obwohl sie wussten, worauf sie sich einließen. Und wenn man das dann nicht realisieren kann, dann haben sie auch noch die Verantwortung, die Erwartungshaltung an die Führungskraft, dass das eigene Unvermögen doch in der Schlechtleistung der Führungskraft zu suchen sei und dass man ihnen doch bitte keine Vorwürfe machen möge, weil sie haben sich das wahre Leben ja doch ganz anders vorgestellt. So, das ist jetzt ein sehr überzogenes Beispiel und es ist auch ein bisschen dramatisiert, aber das soll ja auch greifbar
Hilft
werden.
Hilft der Geschichte.
Ne? Ja, und das sind halt eben so oder so ähnlich, begegnen dir auch manchmal Situationen im Alltag, wo du als Führungskraft wirklich ganz tief durchatmen musst, ja, also auch vor allen Dingen so ein Charakter wie ich, damit man nicht völlig aus der Buchse springt. Und weil man dann selber auch, und das passiert mir als Führungskraft oder ist mir lange Zeit passiert, wo ich wirklich an meiner Entscheidungsfähigkeit auch gezweifelt habe und wo man in die Selbstüberprüfung gehen muss und sagen muss, okay, jetzt lass uns mal die Fakten zusammenzählen. Warst du transparent? Hast du ein gutes Arbeitgeberversprechen gegeben? Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich aus diesen Fehlgriffen oder Fehlentscheidungen, nennen wir es mal so, es sind ja meine Fehlentscheidungen, die kann ich ja niemand anderem anlasten, gelernt habe, dass ich offensichtlich viel offener oder auch teilweise wirklich ganz knallhart geschlossene Fragen stellen muss. Willst du das in deiner beruflichen Zukunft tun? Oder aber auch wirklich fragen muss, warum möchtest du eine Aufgabe bei deinem alten Arbeitgeber in Zukunft nicht mehr machen? Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen. Und um dann auch irgendwann auf den Punkt zu kommen, bin ich tatsächlich der Arbeitgeber oder die Führungskraft, die dir eine Verbesserung deiner Ist-Situation ermöglichen kann. Und bist du, lieber Mitarbeiter, die richtige Person, die unser Unternehmen weiter nach vorne bringen kann? Weil das ist ja kein Wohlfahrtsverein, wir wollen ja Geld verdienen. Und wir wollen wachsen. Und das geht halt nur mit Menschen, die verstanden haben, was ihre Rolle ist. Und Führungskräften, die diese Potenziale in den Menschen erkennen und im besten Fall ihren Verantwortungsbereich so strukturieren und Menschen so einsetzen, dass alle Pflichtfelder besetzt sind und das Ganze wie ein Uhrwerk in sich gut geschlossen funktioniert. So, und das sind glaube ich, so diese Themen, die uns als Führungskräfte wahrscheinlich jeden Tag umtreiben und die einem auch schon mal schlaflose Nächte bescheren.
Wenn ich das jetzt so höre, wie hat sich für dich die Arbeitswelt in den letzten 20 Jahren geändert? Also, ne, man will ja irgendwie, oder ich versuche jetzt rauszuhören, wie kann ich denn als Führungskraft überhaupt allen alles recht machen? Ist es überhaupt möglich? Oder ist es vielleicht jetzt nicht mehr möglich oder war es früher möglich her? Gab es da einen großen Wandel?
Ich hoffe, dass keine Führungskraft dem Trugschluss erlegen ist, dass es die Aufgabe einer Verführungskraft, eine Verführungskraft, die vielleicht, dass es die Aufgabe einer Führungskraft tatsächlich ist, es jedem recht zu machen. Weil das ist nicht die Aufgabe einer Führungskraft und das ist auch nicht der Betriebszweck eines Unternehmens. Ja? Wir machen es niemandem recht, wir machen es unseren Kunden recht, ja? Weil die geben uns einen klaren Auftrag. Und die bezahlen dafür Geld und dann können wir entscheiden, wollen wir diesen Auftrag umsetzen und kriegen wir das mit unseren Möglichkeiten hin. Das ist mein Versprechen an unsere Kunden, die ich entweder gebe oder dem Kunden auch sage, weil ich ein guter und seriöser Dienstleister bin, tut mir leid, deine Erwartungen können wir nicht erfüllen oder diese Möglichkeiten haben wir nicht. Wir können das und das, aber das sprengt den Rahmen oder das ist zu den von dir gewünschten Konditionen nicht umsetzbar. Da darfst du gerne tiefer in die Tasche greifen, was auch immer da rauskommt. Aber es ist nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Mitarbeiter, der auf die Farbe grün steht, ein grün gestrichenes Büro bekommt, der andere einen braunen Schreibtisch, der dritte jeden Tag Capri-Sonne im Kühlschrank vorfindet, der vierte den Obstteller und der nächste sagt, ja, ich möchte aber trotzdem nur einen Tag in der Woche im Büro kommen und dann möchte ich noch den Dackel und den Papagei mitbringen. Nein, das ist nicht die Aufgabe von Führungskräften, weil dann werden wir... Die Aufgabe einer Führungskraft ist es, vakante Positionen so zu besetzen, damit das Unternehmen seinen Betriebszweck erfüllen kann. Und im besten Fall, wenn dann die Menschen an Bord sind, diesen Menschen einen Rahmen zu bieten, in dem sie ihr volles Potenzial ausschöpfen und von Sekunde eins an wissen, was ist ihre Aufgabe und was kriegen sie dafür. Punkt. Das ist die Aufgabe einer Führungskraft. Und dann geht es natürlich weiter. Jetzt kommt dieser softe Teil und das Menschliche dahinter. Wir sind halt nun mal alle Menschen, aber wir haben in erster Linie alle eine Rolle gemäß Stellenprofil im betrieblichen Kontext. Dennoch ist es, glaube ich, gut, wenn man ein positives Betriebsklima fördert. Ja? Und wenn man wertschätzend mit seinen Menschen, die man zu führen hat, umgeht. Das heißt, es sollte klar sein, wenn jemand ein Jubiläum hat, dass der Chef dann nicht reinkommt und sagt, oh Kacke, das habe ich ja vergessen und alle anderen feiern schon. Ja.
Ja.
So. Oder dass man Menschen auch mitnimmt und vorbereitet auf Events oder Ereignisse, wo es vielleicht auch nochmal eine besondere Leistung erfordert. Ja, dass man einfach auch anerkennt, wenn jemand über das normale Maß sich für ein Ziel eingebracht hat, dass man das auch besonders herausstellt. Und ich glaube, das war ja auch ein Teil deiner Frage, wie was hat sich verändert? Ich glaube, durch eine, ich weiß nicht, wo das herkommt, ob das durch mediale Einflüsse ist oder eine vielleicht Summe an vielfältigsten, nicht immer klugen politischen Weichen, die da irgendwo in Berlin oder auch auf Länderebene gestellt wurden, dass wir in einer Gesellschaft leben, mittlerweile, die viele Arbeitnehmende hervorbringt, die eben mit einer falschen Erwartungshaltung Arbeitsverhältnisse eingehen und die nicht verstanden haben, und das muss ich einfach in aller Deutlichkeit mal sagen, weil ich genau nur dafür einstehe. Ich nenne das jetzt mal ganz uncharmant. Die Definition eines Arbeitsvertrages ist ja, das ist erstmal nur eine besondere Form eines Dienstleistungsvertrages. Und das ist auch gut so, ja, weil wenn jeder Arbeitnehmer das wüsste, ja, dass der Arbeitsvertrag eine besondere Form eines Dienstleistungsvertrags oder eines Dienstvertrages ist, geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch, ja, 611 bis 6 was weiß ich wo, dann wüsste er, dass er für die Dienstleistung, die er dem Arbeitgeber gegenüber zu erbringen hat, den Dienst, den er dafür Geld bekommt. Aber er bekommt nicht dafür Geld, dass er nichts tut. Oder wie Pippi Langstrumpf sagt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt und ich halte mich an
meiner... Oder ich habe einen Geldkoffer.
Ja, genau, ja, oder ach, ja, ich bin ja eigentlich Personaldisponent, aber ab morgen würde ich gerne nur noch die Flure putzen. Nee, haben wir nicht vereinbart, ne? Kann man mal machen. Das wäre aber dann die Entscheidung des Arbeitgebers nach § 106 Gewerbeordnung, Direktionsrecht des Arbeitgebers, das mal temporär zu verlangen, wenn es so irgendwie eingebaut werden kann. Ja, aber tatsächlich glaube ich, haben wir eine Entwicklung aktuell tatsächlich zu beklagen, wo nicht wenige Menschen ihren eigenen Vorteil, was völlig legitim ist, ja, sehen und wirklich völlig fehlgeleitet glauben, dass ein Arbeitgeber jedes Tänzchen mitmacht oder mitmachen muss.
Ja.
Ja.
Mhm.
Und das finde ich eine besorgniserregende Entwicklung. Und ich kann verstehen, also ich bin glücklich und zufrieden, dass wir in einem Land leben, das Errungenschaften zutage gebracht hat, insbesondere nach den schrecklichen, nach dem Zweiten Weltkrieg und der Diktatur im Dritten Reich, was dann eine industrielle Entwicklung, die ja bis dahin Fahrt aufgenommen hatte, wurde ja durch das Nazi-Regime ganz hart gekappt. Und mit Beendigung des Zweiten Weltkrieges und Gründung der Bundesrepublik Deutschland waren ja auch wieder Gewerkschaften, also Interessenvertretung, Betriebsräte wieder zulässig. Es wurden Gewerkschaften gegründet, ja, es war ein Mehrparteiensystem, also eine Demokratie wieder möglich und hat damit auch eben Arbeitnehmerschutzrechte, von denen wir ja nun alle letztendlich profitieren, zutage gefördert und durch eine ständige Rechtsprechung auch weiterentwickelt. Und das bietet Sicherheit. Ja? Aber die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung scheint noch nicht zufrieden genug zu sein mit diesem Grad an Sicherheit und versucht immer mehr rauszupressen. Und die Politik, und das ist wirklich ein Appell nach Berlin, ja, falls jemand zuschaut, wirklich, denkt mal darüber nach, wer dieses System trägt. Das ist der Mittelstand, das sind Unternehmen wie Promedis 24, das ist eine Branche mit immer noch mehr als 500.000 Beschäftigten und das ist die Industrie in Deutschland, das ist der Mittelstand, das ist das Handwerk und die können nur arbeiten, wenn sie auch Arbeitgeberrechte haben, die es zulassen, Menschen in ihren Unternehmen zu beschäftigen, die wirklich etwas tun für diese Gesellschaft, nämlich Produktivität erzeugen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich zunehmend vermisse.
Gibt es jetzt vielleicht nicht genau durch den Fall, aber doch auch eigentlich durch die Entwicklung oder allgemein auch Dinge, die jetzt allerdings Führungskräften heute besonders schwer fallen, gerade vielleicht jetzt auch zu den Thematiken, die du gerade angesprochen hast?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass wir, also erstmal Führungskräfte sind auch nur Menschen, egal wie gut und wie erfahren sie sind. Jeder, der schon einmal Menschen geführt haben, hat und dazu auch noch im besten Fall mit messbaren Zielen und Budgetvereinbarungen ausgestattet war, der steht ja, wir waren eben alleine, ne, als Führungskraft auf so einer kleinen Insel. Dann gibt es den übergeordneten Bereich, dann gibt es den unterstellten Bereich und dann gibt es ein paar wenige andere Inseln in weiter Ferne, die haben die gleiche Verantwortung oder eine ähnliche Verantwortung zu tragen. Und ich glaube, was oft verkannt wird, meist von Mitarbeitenden, aber auch von den Führungskräften, die Führungskräfte führen, dass Führungskräfte sich bereitwillig diesem Druck aussetzen, weil sie an ihre eigene Umsetzungskraft glauben und daran glauben, mit ihrer Energie irgendetwas Gutes bewegen zu können, weil sie bereitwillig Verantwortung für Menschen übernehmen. Und das ja häufig auch ein schmaler Grat ist, ja, da ist man gespannt wie so ein Flitzebogen, die Nerven sind gespannt wie Drahtseile, weil vielleicht man irgend mit einem Thema in Verzug ist, dann wird der eine Mitarbeiter krank, der nächste kann die Arbeit nicht auffangen, dann hat man noch Urlaubszeiten, dann hat man noch keine Ahnung, was für Besonderheiten, dann kommt der nächste, da ist die Oma krank oder der Papa verstorben oder was es auch immer an persönlichen Schicksalen gibt, und dann muss eine Führungskraft wirklich ist verantwortlich dafür, dass jeder für sein Sein richtig geführt und behandelt wird und nicht, weil fünf Dinge vorher in die Hose gegangen sind, dass der Sechste mit seinem Thema voll einen auf den Dez bekommt. Ja, das muss eine Führungskraft leisten können. Und ich glaube, das sehen viele Mitarbeitende häufig nicht, dass eine Führungskraft auch mal Emotionen zeigt. Ja. Und dabei auch häufig glaube ich, vergessen wird, dass Authentizität und Berechenbarkeit ein entscheidendes Qualitätsmerkmal bei der Beurteilung von Führungskräften sein muss und sein sollte. Denn wenn ich authentisch bin und auch berechenbar, und ich meine nicht berechnend, das ist was anderes. Mhm, ja?
Das ist was anderes.
Wenn ich als Führungskraft berechenbar bin, also wenn man mir ansieht, oder wenn man weiß, wenn ich dir sage, guten Morgen, draußen ist es noch hell, du kannst das Licht am Auto ausschalten, dann muss der Mensch blind da rausgehen und das Licht ausschalten, weil er ganz genau weiß, der meint das so, wie ich das sage.
Der meint das so, ja. Und da ist auch was dran.
Ja, und also ich muss durch meine Authentizität und durch meine Berechenbarkeit für den Mitarbeiter, der darf nicht rumrätseln, oh Gott, wie ist er denn heute drauf, was macht er gleich mit mir? Ne? So, gestern war es okay, bring dir mal ein Beispiel. Ich war mal in einem Unternehmen, dort war ich, direkt, also ähnliche Situation wie hier, geschäftsführende Gesellschafter, und dann gab es mich als Führungskraft, ich war verantwortlich für drei operative Gesellschaften mit unterschiedlichen Betriebszwecken, Zeitarbeit, Rohrleitungsbau, Anlagenwartung und Anlagenbau international. Das habe ich alles gemacht. Von den ganzen technischen Sachen, von Tutenblasen, keine Ahnung. Aber irgendwie musste ich das hinkriegen. Habe ich auch hinbekommen. Hat gut gelaufen. So, jetzt hatte ich den geschäftsführenden Gesellschafter, männlich, ein super Typ. Wirklich privat. Ne? Ein ganz toller Mensch. Auf den würde ich nichts kommen lassen. Aber in seiner Rolle als Führungskraft, und er hat ja mich geführt, sonst musste er niemanden führen, ja, außer noch eine weitere Geschäftsführerin. Der sagte mir irgendwann, oder bin ich zu ihm, ich sage, wir müssen für das Projekt da und da ein neues Fahrzeug kaufen. Der alte ist in die Binsen gegangen oder wir leasen. Ich habe da mal was vorbereitet. Da sagte er, wollen Sie, vernerven Sie mich doch nicht wegen so einem blöden Auto, kaufen Sie das doch einfach. So, ist okay.
Okay.
Losmarschiert, ein VW Caddy gekauft, kostete 26.000 Euro netto. Ne? Haben wir auch gekauft, nicht geleast. 3 Wochen später geht in einem anderen Projekt ein Hochdruckreiniger kaputt. Ja, ein Hochdruckreiniger. Riesenmoped. Und dann habe ich geguckt, von Kärcher gab es da diese graue Ware, Profigeräte. Dachte ich mir, hey, super, kostet 900 Euro, kaufe ich einfach. Dann kommt die Rechnung. Das Ding, das war schon seit 2 Wochen im Betrieb. Dann schreit der quer durch die Hütte, wollen Sie fahren sofort in mein Büro? Und ich so, ja bitte? Sie haben in die Unternehmenskasse gegriffen? Ich so, was habe ich? Wo steht die denn, die Unternehmenskasse?
Genau. Wäre aber interessant zu wissen, hä?
Warum kaufen Sie einen Hochdruckreiniger für 900 Euro, ohne mich zu fragen? Ich sage, haben Sie irgendwie was Falsches geraucht? Sag ich habe vor 3 Wochen ein Auto für 20 Mille gekauft. Das sollte ich machen, ohne Sie zu nerven. Jetzt kaufe ich einen Hochdruckreiniger für 900 Euro und jetzt machen Sie mich hier einmal rund. Sag ich, machen Sie Ihren Scheiß doch alleine. So. Und da war ich ja, obwohl ich Führungskraft war, an der Stelle tatsächlich ja Mitarbeitender. Ne? Und da hat mich meine Führungskraft in unberechenbarer Art und Weise, für mich überhaupt nicht vorhersehbar und nicht logisch, wegen etwas angefahren, was er wahrscheinlich, wenn er nicht an diesem Tag irgendeine schlechte Nachricht bekommen hätte oder die Zahlen vielleicht nicht so waren, wie er sich das gewünscht hat oder weiß der Teufel, vielleicht hat er auch privat irgendwas um die Ohren gehabt. Das kann er, ist ja alles, hat er eine sehr menschliche Reaktion gezeigt, die aber in seiner Führungsverantwortung so nicht hätte passieren dürfen. Ja, er hätte ja sagen können, Mensch, Herr Wollsiefer, Sie haben hier Geld ausgegeben. Ich würde mich darüber freuen, auch wenn wir das vor kurzem mit einem anderen Thema noch anders gehandhabt haben, bei solchen Investitionen doch noch einfach zu sprechen. Es gibt da Veränderungen, konnten Sie nicht wissen. Bitte kommen Sie demnächst bei Einkäufen ab x Euro auf mich zu. Ne? Oder legen Sie mir mindestens 3 Angebote vor. Ich würde das gerne selber entscheiden wollen. Dann wäre das super gewesen. Hätte ich zwar immer noch blöd geguckt, ne? Aber so. Aber das wäre eine andere Art gewesen. So. Und ich glaube, das war für mich ein Learning. Mir ist das leider auch an der einen oder anderen Stelle schon einmal passiert. Ja, möge er mit Steinen schmeißen, wenn er im Glashaus sitzt. Da kann sich, glaube ich, keine Führungskraft von freisprechen. Aber aus jedem Mal, wo ich Mitarbeitenden nicht gut oder fair behandelt habe, habe ich natürlich ein Learning gezogen. Und ich bin aber auch nicht zu fein dafür, mich dafür zu entschuldigen. Was ich aber auf gar keinen Fall machen werde, ist, von berechtigten Forderungen abzuweichen, wenn es keinen erkennbaren Grund dafür gibt. Ja? Und ich glaube, das ist mein Anspruch als Führungskraft an den Unterstellten. Also bitte nicht, ne, muss man ja heute auch immer noch mit, ne, Unterstellungsverhältnis, aber es sind halt welche, ja, einfach auch klar sagen, jeder hat seine Aufgaben und im besten Fall nimmt er sie und setzt sie um und glaube ich, ist das auch eine berechtigte Forderung einer jeden Führungskraft, das auch seinen Mitarbeitenden mal sagen zu dürfen, hey, ich bin damit nicht einverstanden, du weißt, was du zu tun hast, wieso hast du es nicht gemacht, gibt es einen Grund, kann man nochmal fragen, ja, das und das und das, okay, super, verstanden, zurück an die Arbeit, ne? Weiter geht's.
Also ich muss sagen, du sprichst tatsächlich wirklich wahnsinnig viele Aspekte auch in der Richtung an. Ne? Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken, auch in den Folgen mit Claudia Jaschkowski, das heißt über die Eskalation, das spielt ja alles irgendwo mit ein. Und ich finde auch toll, dass du viele Fragen von mir schon beantwortest, gerade auch Thema Learnings und Sonstiges. Dafür sind deine Geschichten auf jeden Fall immer mega. Hast du für uns noch unbedingt einen Tipp oder was würdest du unbedingt einer jungen Führungskraft heute mitgeben?
Tja.
Wo soll ich anfangen?
Also ich da gehe ich nochmal zurück. Also eine junge Führungskraft, was würde ich ihr mitgeben? Ich würde jeder jungen Führungskraft mitgeben, dass sie sich bitte, 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 damit gute und leistungsbereite und leistungsstarke Menschen in ihrem Verantwortungsbereich auch weiter dort bleiben und weiter ihre Arbeit so gut machen, wie sie eben machen wollen und können, dass sie die Führungskraft nicht raushängen lassen, sondern dass sie einfach anerkennen, dass häufig Menschen mit viel, viel Erfahrung, meist auch viel Lebenserfahrung oder Berufserfahrung, eines von beiden oder beides in Kombination, die Menschen sind, die man in einem Unternehmen braucht und eine Führungskraft nicht immer glauben müsste, nur weil sie Führungskraft ist, alles besser zu wissen. Ja, dass sie auch den Menschen vertraut, dass sie aber auch ihrer Verantwortung gerecht wird, indem sie das, was sie voller Vertrauen durch andere erledigen lässt, hin und wieder wie selbstverständlich kontrolliert, ohne dabei das Gefühl totaler Kontrolle zu vermitteln. Ja, und mit einer Selbstverständlichkeit sagt, hey, ich bin deine Führungskraft, ich vertraue dir, aber ich möchte auch sehen, was du da tust, wie du es tust, damit ich verstehe, warum wir erfolgreich sind oder auch nicht erfolgreich sind.
Ja. Mega. Welchen Rat würdest du jedem Menschen in seinem Berufsweg mitgeben, wenn du es vielleicht nochmal runterbrichst?
Tja, da kann ich immer nur sagen, mach nur das, was dir Freude bereitet und tja, das ist auch immer so eine Sache. Ne? Es gibt ja einen Menschen, der vielleicht gar keine Ambitionen hat, sich weiterzuentwickeln, dem würde ich sagen, hey, toll, dass du in deiner Rolle angekommen bist. Und bitte ja, beachte einfach, dass es ohne dich nicht geht und dass du aber auch nicht alleine auf dieser Welt bist. Und denk immer daran, das, was du selber nicht erledigst oder einfach liegen lässt, wird jemanden anderen zusätzlich belasten. Ja? Und jemand, der aber Bock hat, weiterzukommen, der sollte tatsächlich auch bereit sein, und das kann ich jedem nur raten, jederzeit, wenn es erforderlich ist, ohne Mecken und Murren auch mal die Extrameile zu laufen. Ja. Mhm. Und weil man da einfach auch viele, viele Erfahrungen sammelt. Und wenn es nur die Erfahrung ist, Mist, jetzt bin ich hier die Extrameile gelaufen, hätte ich mal vorher nachgedacht, hätte ich gar nicht laufen müssen. Ne?
Das ist so. Ja, ne? Das ist aber ein Learning. Also ja. Ich muss sagen, Guido, ganz lieben Dank heute für deine Zeit. Ich muss auch sagen, wenn man dir heute wirklich ganz genau zugehört hat, hat man, denke ich, wirklich einen guten, also eine gute Idee bekommen, was es heißt, eine Führungskraft zu sein und was auch alles mit einspielt, was man für Fähigkeiten mitbringen sollte, was man sich auch anlernen kann. Aber grundsätzlich ist der Mensch, glaube ich, das Wichtigste, was dahinter steht, und dass man auch in vielen Situationen einfach auch sein Gesicht nicht verliert. Also ganz, ganz lieben Dank für deinen Input heute. Ich hoffe, euch da draußen hat es mega gefallen. Ganz lieben Dank, Guido, und bis bald.
Danke dir, Philipp, für deine Zeit. Euch da draußen viel Spaß und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.